nach unserem Plan jetzt vor letzter Jahr, aber letzter Jahr war doch nicht wegen der Covid und schickt keine Video. Aber wir lassen aus diese Video, das können Sie genießen durch die Internet. Und jetzt möchte ich ein bisschen unterhalten mit Martin Meiser über dieses Buch Judas, Kariote Judas, einer von uns. Bitte, kommen Sie.
Soweit ich weiß, die evangelische Veranstaltung hat eine Serie, die biblische Gestalten. Und eine von diesen die biblischen Gestalten ist just Judas Iskariot, eine von uns. Warum wählt dieses Thema?
Das Thema habe ich nicht selbst gewählt, sondern ich wurde gefragt, ob ich bereit wäre, dieses Buch zu schreiben. Das war vor 17 Jahren oder 18 Jahren irgendwann einmal. Wurde ich während einer anderen Konferenz gefragt, ob ich bereit wäre, dieses Buch zu schreiben. Also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
Bei Judas ist die jetzige Zeit sehr modische Gestalt. Manchmal würde es mehr Wichtige akzeptieren als Jesus von Nazareth.
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass man an der Gestalt des Judas Iskariot Kirchenkritik und Theologiekritik abarbeitet, bis dahin, dass man fragt, ist die Darstellung, die wir im Neuen Testament haben und wo wir bis vor kurzem keinerlei Alternativen haben, nicht doch zu sehr schon von kirchlichen Bedürfnissen geprägt, wobei ich da als Antwort sagen würde, man müsste mal fragen, was heißt kirchliche Bedürfnisse. Natürlich nicht die heutigen Großkirchen, die gab es in dieser Zeit im 1. und 2. Jahrhundert nicht. Was richtig ist, ist, dass es Gruppenbedürfnisse gab. Also der Evangelist Markus schildert Judas als Gefahr in den eigenen Reihen. Die Evangelisten Matthäus und Lukas schildern ihn als Exempel ethischer Verfehlung, denen dann auch die entsprechende Strafe zuteil wird. Und der Evangelist Johannes greift noch einmal auf, was Markus sagt, eben Gefahr in den eigenen Reihen. Der Verräter dringt bis in den innersten Kreis vor.
Mit diesem Satz, wir sind in die Probleme, wie aufstellen diese Buch, wie die Struktur dieses Buch.
Also die Struktur dieses Buchs war die, dass ich zunächst jede der biblischen Szenen, in denen Judas Iskariot vorkommt, nach den einzelnen Evangelisten besprochen habe, weil es mir darum auch ging, die unterschiedlichen Judas-Bilder der einzelnen Evangelisten zu zeigen. Dann habe ich einen Abschnitt über die Wirkungsgeschichte geschrieben, in drei große Teile geteilt. Zunächst das altkirchliche Bild, also das Bild in der Patristik, dann ein wenig zum mittelalterlichen Bild übergegangen, wo man einfach sagen muss, erst im Mittelalter dominiert die häufige Identifikation zwischen Judas und den Juden im Allgemeinen. In der Patristik kommt das im 4. Jahrhundert in einigen Nebenbemerkungen schon vor, aber erst im Mittelalter dominiert das so, wie es leider dominiert hat, wo also die Juden sozusagen auch unter Judas zu leiden hatten. Und dann eben das Bild in der Seite der Aufklärung, wo man sagen muss, da wird anhand der Judas-Gestalt Kirchentheologie-Kritik geübt, wird anhand der Judas-Gestalt unter Umständen auch eine eigene historische Sicht Jesu und seiner Versuche, die Gottesherrschaft aufzurichten, präsentiert. Darüber hinaus aber haben wir Judas häufig dann natürlich auch als Chiffre, als Symbol für Treulosigkeit, für Verrat, das auch bis in die, sagen wir mal, Bewältigung diktatorischer Systeme hinein, wo das dann eben eine Rolle spielt. Und das war im Grunde genommen ein, der Aufbau dieses Buches.
Aber können wir wissen, was war die eigentliche Ursache dieser Verrat? Was war die Motiv?
Können wir eigentlich nicht wirklich wissen, weil der älteste Evangelist Markus davon schweigt. Ich habe versucht, ein historisch plausibles Szenario zu konstruieren, was man sich klar sein muss. Judas stand, als es um die Verhaftung Jesu ging, plötzlich auf Seiten der Gegner Jesu. Und das setzt meines Erachtens voraus, dass diese ihn zu diesem Zeitpunkt nicht oder nicht mehr als Gefahr für die innere Sicherheit und Stabilität im Lande empfunden haben. Wie es aber zu der Distanzierung des Judas von Jesus kommt und vor allem in welche Richtung diese Distanzierung gegangen ist, können wir historisch nicht mehr feststellen. Dafür hat sich auch, muss man sagen, die Gemeinde nicht identifiziert, die ja schon nicht einmal über seinen Tod genau Bescheid gewusst hat.
Es ist nur die moderne Exegeten entdecken, dass dieses Motiv ist unklar, oder die Patristikliteratur hat ein Beispiel, das sagt, dass wir wissen nicht, was war die Motiv, die Verrat.
Ja gut, in der patristischen Exegese wird aufgrund von Matthäus 26,14, was wollt ihr mir geben, und Johannes 12,6 natürlich eine persönliche Motivation des Judas angenommen, die im Bereich des Finanziellen liegt. Sobald man aber mal Markus für sich liest, ist es ja so, da heißt es nur, dass die hohen Priester versprochen haben, ihm Geld zu geben, dass Judas von sich aus um Geld nachgefragt haben sollte, steht eben nicht da. Und auch die 30 Silberlinge sind erstens mal biblische Anspielungen an Sacharja und Jeremia. Zweitens sind die schon bei Sacharja ein sehr geringer Preis, der also auch keinerlei Auskunft darüber gibt, ob in Umgebung von Jerusalem überhaupt ein Grundstück respektabler Größe zu erwerben wäre. Das darf man auch mit solchen Fragen nicht belasten. Also die Patristik sieht das einheitlich, aber unter der Voraussetzung, dass was Markus noch nicht bietet, man wie selbstverständlich aus Matthäus und Johannes ergänzt. Neuere Exegese nimmt Markus für sich und sagt, von einer Motivation steht nichts da. Und ich halte für mich persönlich auch daran fest, wir wissen nicht, weswegen Judas das getan hat, was er getan hat, und wir wissen nicht, in welche Richtung die Distanzierung des Judas von Jesus ging. Die, sagen wir, seit der Aufklärung favorisierte These ist ja die, Judas wollte Jesus zwingen, sich als Messias zu offenbaren. Und demgegenüber sage ich, wenn die hohen Priester ihn ihrerseits als ungefährlich angehen, könnte es genauso gut umgekehrt sein, dass Jesus für Judas allmählich zu gefährlich wurde, oder mindestens die Wirkungen, die von Jesus ausgingen, für Judas zu gefährlich wurden, und er unter Umständen sagte, das könnte in einem Blutbad enden. Man muss sich immer klar sein, was er auch Johannes 11 durchaus historisch richtig beschreibt. Man hatte in Jerusalem zweimal schon Erfahrungen gemacht mit Aufständen, die sich just an den großen Feiertagen entzündet haben und wo es dann jedes Mal mit mehreren tausend Toten abgegangen ist. Und ich verstehe jeden, der sagt, das wollen wir nicht nochmal haben, und lieber eine Figur aus dem Verkehr gezogen, als nochmal sowas riskiert. Ich meine, dass dann drei Tage später das Ganze von noch höherer Instanz aus anders weitergegangen ist, das hat man ja nicht gewusst.
In der Kunstgeschichte, in der Kunstgeschichte finden wir unterschiedliche Typen der Judas-Bilder.
Ja.
Das ist ein Versuch zu zu darstellen, Judas, in unterschiedlicher Weise oder hat eine Nachwirkung über das Denken. Was denken wir in Judas?
Es gibt eigentlich zwei Facetten dieser Darstellung, die sich manchmal leider auch überlappen. Das eine ist, dass Judas aufgrund der 30 Silberlinge immer ganz gern mit Geld in Verbindung gebracht wird. Das ist, wie gesagt, Folge von Matthäus 26, 14.
Wegen sich selbst und wegen seiner Frau.
Gut, man kann da allerhand schön schaurige Legenden lesen, wo ich sagen würde, ja gut, quasi kann alles passieren, man ist wohl nichts sicher. Also das eine ist jedenfalls die Darstellung als des Habgierigen, das andere ist die Darstellung mit typisch jüdischen Zeichen, und das hängt natürlich auch mit einer Exegese Bibelauslegung zusammen, Psalm 108, Septuaginta, Psalm 109, masoretischer Text. Der Satan steht zu seiner Rechten, weswegen der Teufel bei der Verhandlungsszene oft einmal rechtsstehend als schwarze Gestalt da geführt wird. Und dann ist er im Psalm selber der Übergang vom Singular auf den Plural. Und Eusebius von Caesarea, einer der ersten, der Judas mit den Juden so zusammenbringt, hat genau diese Exegese so begründet, und von daher ist es in altkirchliche, spätere altkirchliche und mittelalterliche Darstellungen wohl eingeflossen, und dann auch hat es auf die Kunstgeschichte so eingewirkt, dass man Judas unter anderem auch mit typisch jüdischen Zügen gezeichnet hat.
Ja. Die Judas und Jesus Konflikt mehr wahrscheinlich ein religiöser Konflikt. Aber die Politik manchmal akzeptiert diese, als wäre ein politischer Konflikt, und sagt, ein Verräter, ein politisches System ist ein lebende Judas-Phänomen.
Ja, es gibt beides. Es gibt den Verrat in politischen Systemen und es gibt politische Systeme als solche, als Verrat. Gut, ich habe in meiner Lebenszeit nur im freien Westen gelebt, deswegen Respekt vor Ihnen, die Sie auch andere Zeiten erlebt haben, die man nicht wieder zu kommen wünscht. Es ist sowas wie eine allgemein menschliche Chiffre geworden, weswegen es ja auch zum Beispiel im deutschen Namensgebungsgesetz verboten ist, sein eigenes Kind Judas zu nennen, weil Judas eben automatisch mit dieser Tat in Verbindung gebracht wird. Judas steht eben da als Chiffre, und wahrscheinlich gerade weil das Neue Testament nicht so sehr viel über ihn zu berichten weiß. Ich habe hier in dem Buch sozusagen fast schon das Maximale rausgeholt. Ich habe mich zu dem wirkungsgeschichtlichen Abschnitt auch deshalb entschlossen, weil die Exegese allein nicht so sehr viel hergeben würde, und irgendwann mal sind die Fragen auch rausgezöllt, abgesehen davon, dass eben die Wirkungsgeschichte dieser Figur, das mindestens genauso wichtige ist wie die Exegese der neutestamentlichen Texte, wo man zwar schon auch eigentlich den Beginn der Wirkungsgeschichte begreifen kann, aber wo man sagen muss, das, was man hier historisch erarbeiten kann, das ist einfach begrenzt. Wir wissen nur drei Dinge. Erstens, Judas gehörte zum Jesus-Jüngerkreis, zu dem Kreis der 12 engsten Jünger. Zweitens, irgendwann mal war er gegen Jesus, warum auch immer. Und drittens, nach seinem Ausscheiden aus dem Jüngerkreis wusste man nichts mehr von ihm. Nur deswegen haben sich die unterschiedlichen und nicht zu harmonisierenden Darstellungen des Todes bei Matthäus und Lukas.
Ja. Am Ende Ihres Buchs zitiert einen interessanten Gedicht, Gerhard Schöne.
Gerhard Schöne, ja, setz dich zu mir, Bruder Judas.
Ja, Ülem Ellem Judas, der Stuhl. mehr. Was für ein Phänomen, Zusammenleben einen Verräter, und dann ist es ein Weg, dass Judas wird präsentiert wie eine Kain oder etwas anderes.
Ja, dieses Lied von Gerhard Schöne versucht ja Erfahrungen in der DDR aufzuarbeiten, die wahrscheinlich es hier genauso gegeben hat, die ja im Einzelnen auch beschrieben werden. Also dass er wirklich andere Menschen durch sein Tun und Verhalten auch geschädigt hat. Ja, aber dann müssen doch zusammenleben. Ich meine, was will man in einem, sagen wir mal, was will man bei 17 Millionen Menschen tun? Ja, soll man sagen, 17 Millionen Opfer suchen 17 Millionen Täter. Also das ist die Schwierigkeit, einerseits die Täter auch wirklich zur Verantwortung zu ziehen, weil Leben gestört und zerstört worden ist. Und andererseits ja doch wieder, also sagen, muss ja trotzdem ein gemeinsames Zusammenleben möglich sein, jetzt, mindestens mit denen, die jetzt nicht ganz so gravierend sagen wir mal, Leben zerstört haben, denn ich meine, das wissen Sie selber besser als ich, wie schnell man da in die Fänge einer Staatsmacht kommen konnte, wo man auch nicht sagen, die Freiheit hatte, sich dem Tätersein zu verweigern. Also ich meine, ich möchte nicht in der Haut von manchen Leuten in dieser Zeit gesteckt haben. Und ich versuche, und ich denke, das wird alles hier dann auch gearbeitet. Ja, Judas und Kain, das war eine wahrscheinlich auch patristisch durchaus mal Abfolge von ja, schweren Sündern. Da hat er ganz gerne solche Dinge zusammengestellt. Und, aber mir ist es andere eben wichtig zu sagen, es ist schwierig. Ja, inwieweit war Judas frei in seiner Entscheidung und inwieweit waren die, die Gerd Schöne hier beschreibt, frei in ihrer Entscheidung?
Interessant, weiß es nicht, haben Sie zu sehen die Filme, die zwei Papa.
Ja, ich hab von dem Film gehört, ich habe ihn aber nicht gesehen.
Ja, es war eine Szene, die Bergoglio, die Artisten, die Bergoglio und die Papst Benedikt sitzt in der Sixtiner Kapelle und sagt, dass sie müssen meine Nachfolger sein. Und Bergoglio sagt, naja, aber ich bin verantwortlich für jede viele Leute, das gestorben. Und, Papst Benedikt sagt, aber die Diktatur lässt nicht die eigentliche moralische wählen, sondern eine Zwingsituation.
Zwang,
ja. Danke vielmals, dass Sie geschrieben dieses Buch. Das ist ein Buch von einem alten Konflikt, aber ein Konflikt, das, denke ich, bis jetzt lebt.
Ja.
Und ich wünsche jedem, dass lese dieses Buch, nicht nur in Deutsch, sondern in Ungarisch. Möchten Sie noch etwas zu sagen?
Köszönöm, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei dir für die Idee. Ich bedanke mich bei Gerci Karlmann für die Übersetzung. Ich bedanke mich bei dir und bei Nemet Otela für die, ja, unter uns, für die Lektorierung eines Manuskriptes, das, wie er mir sagte, oder wie du mir auch gesagt hast, nicht immer einfach zu lektorieren war. Ich schrieb damals natürlich noch nicht in dem Wissen, dass das einstmals übersetzt werden würde. Und ich habe ja auch durch Soli schon einiges gelernt, wie man Deutsch so schreiben kann, dass man es besser übersetzen kann. Aber das war halt dadurch, dass dieses Buch älter ist, war das halt so, wie es ist. Ne? Jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre und Auszeichnung für mich, dass dieses Buch, dieses Büchlein auch jetzt in Ungarisch vorliegt. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, Gottes Segen und freue mich immer wieder, wenn ich hier sein kann, werde auch, so Gott will, uns das Leben gibt, natürlich auch weiterhin Kontakte zu erhalten, das ist klar. Also, vielen Dank.